Einen wunderschönen guten Morgen. Isabel Drost-Fromm erzählt uns heute, wie man mit Software Software testet. Danke.
Everyone speaking German here? Good, dann machen wir in Deutsch weiter. Warum werde ich was zum Thema Software Testing erzählen? Erstens, Software Engineer bei Elasticsearch. Wer von euch erkennt Elasticsearch? Die Hälfte? Drittel? Okay. Zum Zweiten, Langzeitmitglied der Apache Software Foundation, dort auch Software entwickelt, entsprechend auch Tests entwickelt, Co-Gründer von Apache Mahout, dort den Spaß gehabt, verteilte Software, die auf Hadoop läuft, testen zu können, das möglichst in parallel, sodass die Tests auch in einer vernünftigen Zeit durchlaufen. Unabhängig davon Gründer der Berlin Buzzwords. Kennt ihr jemand Berlin Buzzwords? Wer von euch eine Ausrede braucht, damit der Arbeitgeber die Reise nach Berlin im Juni bezahlt? Die Konferenz könnte eine Ausrede sein, geht um alles zum Thema Suche, Skalierbarkeit, Datenanalyse von Cassandra über Hadoop bis hin zu Elasticsearch. Okay. Wir alle schreiben natürlich Tests, ne? Idealerweise bevor wir den Code schreiben. Hände hoch. Ansonsten kriege ich bitte von jedem, der keine Tests schreibt, hinterher ein kleines Gimmick für mein Kind. Wer von euch misst die Test-Coverage? Es traut sich keiner mehr. Ich habe vorhin das Mikro umgegeben zu denen, die Hände hochhalten. Ich mache das nicht nochmal, ihr könnt die Hände hochhalten. Bei wem sind die Tests natürlich so, dass sie automatisch durchlaufen? CI, irgendjemand? Kommt, das können die so wenig sein. Ehrlich? Um Gottes Willen. Also bei denen, die jetzt zum Schluss noch die Hände hochhalten, sollte alles grün und im grünen Bereich und alles total cool sein. Ne? Ihr findet keine Bugs bei Kunden, oder? Nix. Okay, nehmen wir uns mal ein Beispiel. Ganz einfache Funktion in Java. Wir generieren uns random Input. Hallo? Genau, da generieren wir uns einfach einen random Integer, machen Matt-Ups drauf. Üblicherweise sollte das, was rauskommt, irgendwie positiv sein. Ne? Haben wir bei Apache Lucene ausprobiert. Mal da Integer Minivalue reinstopfen, kommt am Ende eine negative Zahl raus. Das heißt, egal wie wir unsere Tests schreiben, ist es relativ wahrscheinlich, dass irgendeine Randbedingung trotzdem noch durchschlüpft. Das heißt, das, was wir in unseren Tests angucken, das sieht, wenn die Realität ein Ball ist, vermutlich eher so aus. Es ist eine Approximation und es gibt an vielen Stellen so eine Ecken und Kanten, wo wir nicht wirklich an die Realität rankommen. Das, was wir jetzt probieren wollen bei Elasticsearch, ist, näher an die Realität ranzukommen. Und zwar nicht, indem wir Entwicklungszeit da investieren, sondern indem wir das automatisiert machen. Wer vorhin in meinem Open-Source-Vortrag gewesen ist, der hat gesehen, dass ich ein kleines Kind habe. So kleine Kinder machen total viel Spaß, fressen aber auch ziemlich viel Zeit. Das heißt, am liebsten möchte ich zu Hause alles, was so lästige Aufgaben sind, wegautomatisieren. Unsere Familie hat sich dafür entschieden, dass sowas wie Staubsaugen bitte nicht mehr in unseren Alltag gehört. Es gibt einen kleinen Roboter, der kümmert sich darum und der guckt sich den Fußboden an und macht den automatisch sauber. Genauso das gleiche Prinzip möchte ich jetzt anwenden auf das Schreiben von Tests. Der ganze Vortrag basiert auf KeratSearch. Ist eine Java-Bibliothek. KeratSearch Randomized Testing ist im Lucene-Umfeld entstanden. Die Ideen selbst stammen aber nicht von Lucene. Wenn ihr das Thema Fuzzing kennt, wenn ihr das Thema Automated Intrusion Detection kennt, kommt ihr an ganz ähnliche Ideen. Das heißt, es werden Daten automatisch generiert, mit denen wird ein Service oder ein Interface befeuert und dann wird geguckt, was kaputt geht. In dem Fall wollen wir gucken, dass das was, wo die Daten hingehen, natürlich ganz bleibt. Was erlaubt mir KeratSearch? KeratSearch gibt mir Funktionen, mit denen ich Zufallszahlen generieren kann, hat nichts mit kryptografisch sicheren Zufallszahlen zu tun, ist einfach nur Java-util-random Zufallszahl. Es gibt mir Möglichkeiten, alle Arten und Unarten von Strings zu generieren. Es können ASCII-Strings sein, das können Unicode-Strings sein, das können Unicode nur Printable-Zeichen sein. Das können Unicode nur üblicherweise in Text vorkommende Zeichen sein. Warum gibt es da so viele Funktionen, um Strings zu generieren? Naja, das Ganze kommt aus dem Lucene-Umfeld. Lucene ist eine Textsuchmaschine. Um eine Textsuchmaschine zu testen, brauchen wir jede Menge Text in unterschiedlichsten Facetten. Es gibt Funktionen, um Daten in nur einem spezifischen Character-Set zu generieren. Es gibt Möglichkeiten, Tests mit unterschiedlichen Locales laufen zu lassen. Wer von euch hatte schon mal den Spaß, im CI, in Production und auf dem Dev-Rechner unterschiedliche Locales debuggen zu dürfen? War nie so spaßig, oder? Wenn man's weiß, geht's. Ich höre da, wenn man es weiß, geht's. Ich glaube, spaßig ist trotzdem noch ein bisschen anders. Okay, wann macht das Sinn, so eine Randomize-Test zu schreiben? Die Dinger sind reproduzierbar dank eines spezifischen Seeds. Das heißt, die laufen durch, immer mit anderen Daten. In dem Moment, wo was fehlschlägt, habe ich den Seed in der Hand und damit exakt die Daten, unter denen der Test fehlgeschlagen ist. Jeder Testdurchlauf läuft prinzipiell auf einem anderen Datensatz. Ich habe Support für Test-Timeouts. Ich habe Support für die Erkennung von Leaking Threads. Ich habe das Randomized Testing in Apache Mahout irgendwann mal aktiviert. Das erste, wo ich reingerannt bin, ist, dass Randomized Testing mir gesagt hat, übrigens, da sind Threads, die laufen noch. Ein paar davon waren Test-Threads, das ist nicht ganz so schlimm. Die sind weg in dem Moment, wo die Test-JVM weg ist. Ein paar davon waren echte Production-Test-Thread-Leaks, die wir gefunden haben. Wer von euch hatte schon mal den Spaß, in seiner Test-Suite einige Tests drin zu haben, die unglaublich lange laufen? 1, 2, 3, doch, einige. Mhm. Es gibt abgesehen davon, dass man die schneller machen sollte, gibt es auch die Möglichkeit, die als nightly zu annotieren, sodass sie potenziell nur in CI laufen, nur unter bestimmten Bedingungen laufen. Wann ist es sinnvoll, random Test-Data zu verwenden? Variante 1, es ist billiger, das Resultat zu überprüfen, ob es korrekt ist, im Vergleich dazu, das Resultat tatsächlich zu berechnen. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Sortierfunktion schreiben, Eingabe sind Integers, mein eigentlicher Code sortiert die, wie auch immer aufwendig, wie auch immer schnell. Im Testcode kann ich dann einfach random Daten reinstecken und überprüfe am Ende, ob das, was rauskommt, tatsächlich sortiert ist. Das ist ein Fall, wo das Überprüfen billiger ist als die wirkliche Berechnung dessen, was als Resultat erwartet wird. Wo ist sowas noch der Fall? Bei Elasticsearch haben wir letzten Sommer sehr viel Arbeit investiert, um die Queries, die reingeschickt werden, in eine interne Repräsentation zu überführen, die serialisierbar ist. Wie kann man sowas billig testen? Ich kann einen Roundtrip machen. Ich serialisiere einmal nach JSON, einmal wieder ins Objekt, wieder zurück nach JSON, gucke, dass die beiden JSON-Objekte tatsächlich identisch sind. Das Gleiche für die interne Repräsentation. Ich mache einfach einmal den Roundtrip und gucke, dass das, was ich vorne reinstecke, am Ende wieder rauskommt. Wo ist es noch sinnvoll, zufällige Daten zu verwenden? In dem Moment, wo ich einen langsameren, aber sehr viel einfacheren Algorithmus benutzen kann, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Hatte ich oft während meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HU. Wir haben Machine Learning Algorithmen implementiert, die streckenweise relativ umfangreich waren. Es war trotzdem hilfreich, einen Algorithmus zu haben, der das gleiche Resultat hat, aber nicht genauso durchoptimiert ist. Und dann zu gucken, dass tatsächlich das Gleiche noch rauskommt. Wo ist es noch sinnvoll? In dem Moment, wo ich eine billiger zu berechnende obere oder untere Grenze angeben kann. Das heißt, wenn ich eine Funktion habe, die A und B zusammen addiert, dann sollte das Resultat, was dabei rauskommt, entweder genauso groß wie die größte Zahl oder größer sein, aber definitiv nicht kleiner, sonst habe ich irgendwas falsch gemacht. Gucken wir uns das im Java-Code an. Das ist ganz normaler JUnit-Code. Wir haben ganz normal die Testannotation. Query Search kommt mit einer Repeat-Annotation. Dadurch, dass wir immer mit anderen Testdaten das Ganze initialisieren, können wir auch sagen, okay, wir lassen diesen Test 100 Mal durchlaufen. Ist an der Stelle sinnvoll, weil wir halt immer andere Eingabedaten haben. Wir haben hier die Möglichkeit, eine Länge zu generieren, indem wir eine Funktion aufrufen, random in between. können wir an der Stelle so aufrufen, weil wir weiter oben in der die Testklasse haben von Random Test erben lassen. Deswegen haben wir die Funktion da drin. Können hier wieder Random Short aufrufen, machen hier ein Array Sort und die Assertion guckt dann einfach nur, ob das Resultat tatsächlich sortiert ist. Das heißt, das, was Carrot Search mir gibt, ist die Repeat-Annotation mit den Iterationen plus die zufällige Datengenerierung. Hier haben wir noch ein paar mehr Annotationen drin. Wir haben hier an der Stelle eine Thread Leak Detection drin. Wir können Carrot Search sagen, okay, wenn du schon mal Threads detektierst, die noch lebendig sind, warte mal bitte so und so viele Millisekunden, bis du mir tatsächlich sagst, da sind noch Threads übrig, sodass die potenziell noch Zeit haben aufzuräumen, bevor der Hammer zuschlägt. Was haben wir an der Stelle noch drin, wenn wir jetzt die ganzen Tests haben durchlaufen lassen? Für die Leute übrigens, die da hinten noch stehen, hier sind vorne noch Plätze. Speaker beißt nicht. Gerne reinkommen. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir lassen das Ganze durchlaufen über Nacht, über mehrere Iterationen, dann kann es durchaus sein, dass wir ein paar von den Edge Cases plötzlich treffen. Wir wollen aber eigentlich sicherstellen, dass genau dieser Edge Case vielleicht in der nächsten Implementierung sehr viel eher ausgeführt wird. Was wir für diesen Anwendungsfall haben, ist, dass wir hier einen Seed festsetzen können und können sagen, okay, wenn der Test durchläuft, diesen Seed möchte ich immer mit abdecken. Wenn wir uns zum Beispiel eine Geo-Applikation vorstellen, dann wollen wir zum Beispiel sowas wie Null-Meridian oder Tagesgrenzen oder Nordpol und Südpol in jedem Testdurchlauf mit durchlaufen lassen, wenn der irgendwann mal schiefgegangen ist. Sowas würden wir an der Stelle mit dem Seed festsetzen und die Iterations haben wir jetzt hier haben wir es drin, die Iterationen entsprechend hochsetzen, sodass mehr als nur dieser Edge-Case durchgelaufen wird. Wie sieht das in der IDE aus? Es gibt entsprechende Eclipse-Plugins, die generieren dann hier Untertests, sodass man die wieder ausführen kann. Ähnliches gibt es für IntelliJ. Die Seeds kann man mit Gradle, Maven, what have you, genauso wieder reinstopfen. Das ist das Gradle-Beispiel, das ist aus dem Elasticsearch Build, da wird einfach nur der Testseed mit reingegeben. Das heißt, für irgendwas, was in CI schiefgegangen ist, kann man den Testseed mit reingeben und den entsprechenden Aufruf reproduzieren. So, jetzt haben wir das auf dem Unit-Test-Level. Wir haben an der Stelle also zufälligen Input mit einem fixen Seed, um den Suchraum zu vergrößern. Wir haben CI aufgesetzt, lassen die Tests dort durchlaufen, um die Coverage entsprechend zu erhöhen. Können wir noch ein Stück weitergehen? Bisher haben wir quasi nur aufs Unit-Test-Level geguckt. Können wir mehr machen? Naja, wenn wir verteilte Systeme haben, so wie es Elasticsearch 1 ist, können wir zum Beispiel die Anzahl der Knoten variieren, auf denen unsere Tests laufen. Wir können die Anzahl der Prozesse auf den Knoten variieren. Wir können anfangen, JVM-Optimierungsparameter zu variieren. Wir können verschiedene JVM-Distributionen nutzen, um zu testen. Wer macht so einen Quatsch? Naja, Lucene, Sola, mindestens Elasticsearch tun das. Uns läuft das folgendermaßen. Pro Commit läuft ein Smoke-Test drüber, der guckt, dass das Ganze überhaupt baut. Dann die Java Unit und Integration Tests und zum Schluss haben wir REST Tests, die tatsächlich gegebene Installationen auf die Installation drauf gucken, Requests abschicken, Daten indizieren und gucken, ob das, was rauskommt, das ist, was ich erwarte. Warum machen wir das auch auf REST-Ebene? Wir wollen sicherstellen, dass alle unsere Clients über eine stabile REST-Schnittstelle mit uns kommunizieren können. Deswegen gucken wir auch da, dass die API stimmt. Das Ganze läuft sowohl in der Cloud als auch auf sogenannten Bare Metal Hetzner Server, einfach nur ganz normal installiert. Läuft auf unterschiedlichen Plattformen. Wir unterstützen Windows, Ubuntu, Debian, CentOS. Es gibt eine Support Matrix. Das, was in der Support Matrix angeklickt ist, ist genau das, auf dem wir unsere Tests laufen lassen. Jenkins ist public, das heißt, ihr könnt auch hergehen und euch die Installation entsprechend angucken und die Testläufer angucken, inklusive allen Builds, die ich und meine Kollegen gebrochen haben. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir garantieren nämlich Backwards Compatibility zwischen spezifischen Versionen. Das heißt, wir gehen auch her, lassen die gleichen Tests auf einem Mixed Cluster laufen und gucken, beziehungsweise lassen Tests von einer neuen Version auch gegen eine alte Version laufen. So. Alle total happy, ne? Von den Entwicklern bei uns. Nicht ganz. Wenn wir sowas ausrollen, dann hat das eine gewisse Implikation auf die Entwicklungskultur. Was wir brauchen, ist eine Entwicklungskultur, in der Testfehler möglichst schnell gefixt werden, weil nichts ist schlimmer, als ein CI zu haben, was nennt sich Flickering ist, nämlich mal grün, mal rot, mal grün, mal rot, mal grün, mal rot, weil in dem Moment, wo ich einchecke, und das war vorher schon ständig Flickering, habe ich keine Ahnung, ob ich das Ding kaputt gemacht habe. Das heißt, das, was der Impact auf die Entwickler ist, auf das Team ist, ist, dass über die Zeit keiner sich mehr um CI kümmern wird. Zwei Geschichten dazu, zwei Extreme. Extrem Nummer eins, zur ApacheCon 2009 waren wir zum Abendessen mit den Lucene-Committern. Irgendjemand zieht sein Handy, guckt da drauf, guckt relativ verwirrt, Bild kaputt. Die unterhalten sich so, es stellt sich schnell raus, wer den Bild kaputt gemacht hat. Es war als Witz gemeint, kein Bier mehr für, genau, den Entwickler, ich nenne den Namen jetzt nicht, stellte sich tatsächlich raus, nachdem das Abendessen vorbei war, es war garantiert schon Mitternacht durch, hat der Typ den Bild gefixt. Will man das? Ist das noch Work-Life-Balance? Also ich will mindestens, dass andere Leute das tun. Das andere Extrem, bei einem Ex-Arbeitgeber von mir, der Bild läuft über Stunden, wenn ich den morgens ansetze, dann sind alle Läufe garantiert irgendwann durch, wenn ich schon Feierabend habe. Wozu führt das? Keiner kümmert sich um den Bild. Keiner checkt mehr ein, weil jeder hat Angst, dass er irgendwas kaputt macht. Das ist also auch nicht gerade das, was wir wollen. Das, was wir wollen, ist, dass der Bild relativ schnell durchläuft, sich zügig Feedback bekomme, sich das ganze Team verantwortlich fühlt für das, was da passiert. Warum ist es mit dem verantwortlich fühlen bei Random-Tests so ein Problem? Üblicherweise, wenn ihr jetzt CI ausgerollt habt, Commit kommt, Test-Suite läuft durch, was ist kaputt? Naja, vermutlich war es der Letzte, der eingecheckt hat. Das heißt, der geht her und guckt. In dem Setup kann es durchaus sein, dass letzte Woche oder vorletzte Woche jemand Quatsch eingecheckt hat, irgendeine Boundary Condition nicht überprüft hat und Wochen später der Test fehlschlägt. Das heißt, ich brauche teamübergreifend eine Verantwortlichkeit dafür, dass der Bild möglichst grün ist. In dem Moment, wo bei Elasticsearch Randomized Testing eingeschaltet wurde, hat es Wochen und Monate gedauert, bis der Bild einigermaßen stabil war. Stabil heißt, alles, was schief geht, sind nur noch Fehler, die nicht reproduzierbar sind. Jedenfalls nicht einfach. Irgendwelche Race Conditions, irgendwelche Timing Conditions, etc. Im Worst Case irgendwelche JVM-Bugs. Ja, auch sowas finden wir. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Disziplin, um wenigstens reproduzierbare Fehler zu fixen. Wir brauchen ein Commitment auf vom Management, dass das ganze Zeug gefixt wird. Wir brauchen eine Disziplin, damit Tests möglichst einfach reproduzieren. Also Race Conditions im Test sind nicht so cool. Wir hatten auch eine Überprüfung folgendermaßen. Testdaten gehen rein, Entwickler überprüft, dass das Ergebnis nicht sortiert ist. Naja, die Sortierung ist zufällig. Wenn wir 100.000 Affen haben, die da auf dem Keyboard rumklimpern, dann wird irgendein Output irgendwann mal sortiert sein. Nie so gut. Das heißt, der Test musste irgendwie anders formuliert sein. Das heißt, wir müssen den Entwicklern auch beibringen, wie wir Tests schreiben, die einfach reproduzieren. Auch in diesem Setup. Es kann durchaus vorkommen, wenn wir das so durchziehen, dass wir Bugs in unserer Umgebung finden. Ich habe schon den Fall erwähnt von JVM-Bugs. Ihr könnt in die Lucene-Geschichte mal reingucken. Es gibt durchaus viele JVM-Bugs, die dort gefunden wurden. Elasticsearch selber und auch Lucene empfiehlt spezifische JVM-Versionen bis runter zur meiner Version, weil in vielen Versionen oder in anderen Versionen Bugs gefunden wurden, die zu Datenverlust führen können. Eine Warnung, Randomized Testing ist keine sogenannte Silver Bullet. Es ist großartig, um das den Test der Test-Suite hinzuzufügen. Ihr werdet aber trotzdem noch ganz normale, konventionelle, traditionelle Unit-Tests brauchen, die bekannte Boundary Conditions überprüfen. Ihr werdet feste Random Seeds hinzufügen, um gefundene Boundary Conditions abzuprüfen. Wenn ihr Randomized Testing einführt, braucht ihr eine gewisse Disziplin, um die Tests zu fixen. Dieses Fixen von den Tests kostet natürlich Zeit. Im Umkehrschluss kosten diese Fixes natürlich auch Geld. Das heißt, ich muss mir am Anfang überlegen, wie breit will ich das Ganze aufstellen? Will ich wirklich auf Windows, auf Debian, auf Ubuntu und auf Fedora laufen, oder weiß ich, dass meine Applikation in Produktion nur auf einem ganz bestimmten System laufen wird? Wenn ich das weiß, dass das sowieso nur in einem bestimmten Umfeld laufen wird, kann es durchaus sinnvoll sein, die Entscheidung zu treffen, nee, Betriebssystem variiere ich nicht. Genauso mit Locale. Wenn ich weiß, dass ich nur in eine bestimmte Locale reindeployen möchte, dann kann es durchaus sinnvoll sein, sich eher darum zu kümmern, dass alle Mann die gleiche Locale konfiguriert haben und gut. Das heißt, für uns macht es Sinn, diese komplette Randomisierung durchzuziehen, weil wir ein Produkt sind, beziehungsweise auch ein Open-Source-Projekt sind, was in unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt wird. Es gibt Leute, die installieren Elasticsearch auf ihrer Windows-Maschine nur lokal mit ganz wenig Daten. Es gibt Leute, die machen das mit ganz vielen Daten. Es gibt Leute, die machen das mit unterschiedlichsten JVM-Versionen. Es gibt Leute, die machen das auf Hunderten von Knoten. Wir wollen natürlich sicherstellen, dass unsere Support-Leute möglichst wenige wirkliche Bugs bei Kunden entdecken. Wir wollen sicherstellen, dass die Nutzer unserer Software möglichst wenig Datenverlust haben aufgrund von Bugs, die vermeidbar gewesen wären. Deswegen stellen wir uns so breit auf. Es kann durchaus sein, dass das in einem anderen Projekt-Setup reicht, wenn man sich sehr viel weniger breit aufstellt. Der Vortrag ist extra kurz gehalten, dass ich von euch noch Fragen bekomme. Wenn ich von euch keine bekomme, habe ich ein paar hier für euch.
Fragen?
Ja.
Bezüglich des Coverage, ist das reines Code-Coverage oder ist es Functional Coverage?
Code-Coverage.
Nur Code Coverage, weil sonst könnte man ja auf die Seeds verzichten und anhand des Functional Coverages quasi das rückgekoppelt machen, wie es jetzt zum Beispiel im Hardware-Entwurf gemacht wird.
Nee, ist nur Code Coverage.
Okay. Ist das noch geplant, das irgendwie zu machen, oder ist das, macht das keinen Sinn dort an der Stelle?
Also was ein oder zwei Entwickler mal ausprobiert haben, ist sowas wie Mutation Testing zu machen. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Keine Ahnung.
Ich gehe her, mutiere zufällig den Source-Code und gucke, ob tatsächlich meine Tests fehlschlagen. Ist aber bis jetzt noch nicht durchgesickert. Also bis jetzt ist es wirklich reine Code-Coverage.
Okay.
Und bis jetzt finden wir noch genug Gaps bei Code-Coverage, um uns um alles andere noch kennen.
Ja, man weiß halt nie, von wo man gekommen ist. Man weiß halt bloß, dass man 10-mal meinetwegen in der Zeile war oder so.
Also Code-Coverage ist nett. In dem Moment, wo du siehst, dass du null Coverage hast, hast du ein Problem. In dem Moment, wo du 100% Coverage hast, kann es sein, dass alles gut ist. Es kann aber auch sein, dass deine Tests einfach mal nur durchlaufen.
Okay. Du hast ja erwähnt, dass man auch mit einer Annotation sagen kann, es soll genau der in der Seed laufen, und hast als Beispiel dafür den Nullmeridian genannt. Nun scheint mir es eher unwahrscheinlich, dass ich den Seed für den Nullmeridian finde, oder kann man das irgendwie so...
Von vornherein würdest du natürlich spezifische Tests für diese Edge Cases schreiben.
Okay.
Aber folgende Anekdote dazu. Ich habe für eine Firma gearbeitet, die ein Maps-Produkt hat. Man sollte annehmen, dass der Code total super getestet ist. Ich habe mir einfach nur eine Funktion rausgesucht, keine Ahnung, was die gemacht hat, irgendwie Entfernungen berechnet oder was weiß ich. Hab dort Randomized Testing eingeführt, zufälliger Latitude-Longitude-Wert. Siehe da, dass diese Funktion nach ein paar Tagen hat sich rausgestellt, die Funktion hatte bei der Deadline ein Problem. In dem Moment, wo du würdest das mit dem Seed festsetzen, entweder übersetzt du das, was du gefunden hast, in einen expliziten Test, oder du nimmst den Seed und sagst, okay, das ist ein Edge Case, den habe ich an dem Moment nicht bedacht, und hängst den Seed oben an den Test dran. Das ist also nichts, was du von vornherein machst, in dem Moment, wo du jetzt deinen Quellcode schreibst und denkst, aha, ich möchte da den Null-Meridian oder die Deadline testen, dann würde ich zumindest das explizit hinschreiben und alles ist gut. In dem Moment, wo die Tests aber schon ein paar Tage durchgelaufen sind und du hast festgestellt, oder ist ein problematischer Seed, hast du die Variante, das entweder explizit hinzuschreiben oder zu sagen, okay, ich pack den Seed oben ran und alles ist gut. Das ist jetzt nichts, wo du aktiv nach dem Seed suchst, um genau diesen Test zu machen. Das, nee.
Weitere Fragen?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Versuchung ziemlich groß ist, einfach nochmal auf Rerun zu drücken, wenn man da so einen fehlgeschlagenen Test hat. Ja, wie seid ihr damit umgegangen, dass da nicht der Entwickler einfach sagt, ach scheiß drauf, ich klicke einfach nochmal und dann läuft's?
Kannst du gerne machen. Übermorgen Nacht wird das Ding in CI fehlschlagen und du hast wieder jemanden, der an deine Tür klopft.
Noch mehr Fragen?
Zu den verschiedenen Betriebssystemen, loggt ihr dann dementsprechend, was für eine Version Programme auf dem Betriebssystem laufen? Ansonsten wird euch ein Patch alle Tests rot werden lassen? Also ja. Das wird drauf aufgepasst, nicht, dass es heißt hier, das war es doch bestimmt du hast den letzten Commit, nee.
Also, es ist wirklich so, in dem, also der den letzten Commit gemacht hat, der passt üblicherweise auf, wie der Bild hinterher aussieht, ob der grün aussieht. Wenn der irgendwann dann rot aussieht, gibt's bei uns, wir sind relativ viele Entwickler, pro Tag einen, der für sogenannte Test Triage verantwortlich ist und der verantwortlich dafür ist, dass sich um diesen Fehler gekümmert wird. Was macht der? Der geht nicht einfach nur zum letzten Committer, sondern der guckt sich an, wer hat in dem Test was gemacht, wer hat in dem Quellcode was gemacht. Der guckt sich den Quellcode genau an, der fragt bei Infra nach, ob sich an der Installation was geändert hat.
Mein Schmerz ist, dass ich oft meine Runtime-Tests auf Spezialhardware machen muss, zum Beispiel auf GPUs oder ähnlichem. Virtualisiert ihr die irgendwie oder werdet ihr überhaupt supported?
Das ist virtuell. Bis auf das, was auf Hetzner läuft, ist alles in der Cloud. Ist alles durchvirtualisiert. Also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, AWS Cloud ganz traditionell. Einfach nur EC2-Instanzen hoch. Inzwischen auch durchpuppetisiert.
Ja, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, das waren ja jetzt nur ziemlich simple Datentypen. Also wie ist denn das, wenn man zufällige Objekte erstellen will oder
händisch.
Genau, okay. Also händisch. Da unterstützt dann das Framework nicht mehr.
Mm-mm. Händisch. Du kannst im Elasticsearch Tree mal nach den Query Builder Tests gucken. Das sind Sachen, die ein Kollege und ich geschrieben haben. Es wird schnell eklig.
Noch mehr Fragen?
Mich würde mal interessieren, wenn du meinst, es gibt dann jemanden, der ist verantwortlich, der guckt, wer hat als letztes den Test und die getesteten Funktionen angefasst. Gibt es da
nicht als letztes, sondern überhaupt.
Aber gibt es denn da ein Tooling, was sagt, dieser Test hat gerade diese Pfade genommen und daher zeige ich an, Personen haben als letztes
noch committed? Noch nicht.
Okay, das ist vielleicht noch ein schönes Projekt mal für später.
Kann sein, das Problem hier ist, dass es nicht der letzte gewesen sein muss. Es kann durchaus sein, dass vor 10 Wochen jemand was eingecheckt hat, der irgendeinen Edge Case nicht beachtet hat. Es kann auch sein, dass es irgendein Seiteneffekt ist. Aber du hast recht, das ist eine Herangehensweise, um das noch zu vereinfachen.
Das, was du erzählt hast, ist so ein bisschen idealisiert für Projekte, die entwickelt werden. Aber wie steht es denn mit Legacy-Projekten, wo einfach die Datenstrukturen, die Architektur das nicht hergeben, so mal eben einen Unit-Test zu schreiben? Wie geht ihr damit um? Habt ihr das Problem? Oder?
Man sollte meinen, wir haben das Problem nicht. Den Flüchen meiner Kollegen nachzuurteilen. Ich weiß nicht, ob du den XKCD kennst mit den beiden Türen, wie man rauskriegt, ob ein Code-Review für guten Code oder haben wir auch bei uns, auch wenn der Code nicht entsprechend alt ist. Ich kann dir nur den Hinweis geben, Stück für Stück refaktorieren, verbessern, auseinandernehmen. Es gibt ein schönes Buch, nennt sich Working Effectively with Legacy Code, wo es darum geht, einfach Dependencies auseinanderzuziehen. Anders geht's nicht. Wir haben, was du dafür brauchst, meiner Meinung nach, ist jede Menge Buy-in von der Management-Seite, Business-Seite, weil das kostet Zeit. Und die tiefgreifenden Refactorings, das heißt immer so, naja, das machst du doch nebenbei. Aber tiefgreifende architekturelle Änderungen machst du nicht mal eben nebenbei. Dafür brauchst du Zeit. Das Query Refactoring, was wir gemacht haben, es ging um 50 Queries plus Aggregations plus Sorting, ungefähr ein halbes Jahr, 3 Leute. Das ist nicht nebenbei. Dafür brauchst du Business Buy-in. Es gibt einen netten Blogartikel zum Thema, wie kriegst du das Buy-in? Üblicherweise, wenn neue Features reinkommen von Management, kann es sein, dass dieses Feature einen Codepfad betrifft, der zu refactoren ist, was das Ganze teuer macht. Versuche so sichtbar wie möglich zu machen, was die wirklichen Kosten sind und wo sie herkommen.
Worauf ich hinaus wollte, ist, mal angenommen, das Management und alle Beteiligten spielen mit, dann hast du ja trotzdem das Henne-Ei-Problem, dass du Code hast, den du nicht testen kannst und den ziehst du auseinander, ohne einen Backup zu haben und ohne Netz und doppelten Boden arbeitest du halt in dem Moment.
Das, was wir an unserer Stelle gemacht haben, ist sehr hochlevelige Tests zu schreiben. Also wirklich Daten reinstecken und gucken, dass das, was am Ende rauskommt, noch das ist, was vorher rauskommt.
Also zum Beispiel euer Rest-Test. Okay, genau. Ja, das macht genau. Sinn.
Noch mehr Fragen, Wünsche, Anregungen? Nein, dann danke ich.
Gut, danke schön.